Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl-Info vom Freitag, dem 24. April. Heute mit den folgenden Themen. Zum ersten Mal online. Morgen Samstag findet einmal mehr eine globale Protestaktion gegen die Saatgutgiganten Bayer und Monsanto statt.
Denn wir sehen in diesem System, dass unsere Lebensgrundlage gefährdet, dass die natürlichen Ressourcen des Planeten gefährdet, dass Menschenrechte verletzt. Die Forderung Widerstand ist Pflicht,
sagt eine Aktivistin vom March Against Bayer und Syngenta. Dann werfen wir einen Blick nach Lateinamerika, genauer gesagt nach Mexiko, und fragen uns, wie geht die Bevölkerung dort mit dem Ausnahmezustand um?
Allein in Mexiko-Stadt arbeiten 1,3 Millionen Menschen informell. Auf dem Bau, als Taxifahrer, als Hausangestellte, Tamales-Verkäufer, Drehorgelspieler. Sie können es sich gar nicht leisten, zu Hause zu bleiben. Möglicher Tod durch Covid-19 oder sicherer Tod durch Verhungern, so lautet ihre makabre Gleichung.
Radio Onda berichtet aus einem Land, das so gut wie gar nicht auf eine derartige Epidemie vorbereitet war. Und es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Dieser stammt heute aus der Feder von Künstlerin Miriam Ayla Zürcher und trägt den Titel Herzkäfer.
Mir ist ein trauriger Käfer ans Herz gekrochen. Da lebt er nun.
Ich verstehe, sagt der Käfer.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Ab kommendem Montag können in Bern wieder Wohnungen besichtigt werden, die der Stadt gehören und vermietet werden sollen. Aufgrund der Corona-Krise hatte die Stadt ihre Immobilienaktivitäten vorübergehend auf Eis gelegt. Leerstehende Objekte können somit unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen wieder besichtigt werden, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt. Besichtigungen werden allerdings nur auf Anfrage und individuell durchgeführt. Ebenfalls in der Stadt Bern dürfen Marktbetreiber ab kommendem Samstag wieder ihre Lebensmittel verkaufen. Insgesamt sind 34 Marktstände vorgesehen, die sich über die ganze Stadt verteilen. Circa 50 der normalerweise gut 100 Lebensmittelanbieter haben bereits Interesse an einem Stand bekundet. Wie Berns Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie gestern mitteilte, müsse nun abgeklärt werden, wie sie der Nachfrage gerecht werden könne. Spätestens ab dem 11. Mai sollen auch Wochen- und Jahrmärkte wieder möglich sein, heisst es von Seiten der Stadt. Der Kanton Bern erhält in diesen Tagen offenbar tonnenweise Schutzmaterial aus China. Laut einer entsprechenden Mitteilung des Kantons könne damit der Bedarf in Spitälern, Heimen und Spitex-Organisationen bis auf Weiteres gedeckt werden. Eine erste Ladung von 110 Tonnen Schutzmaterial landete bereits am vergangenen Freitag in Zürich. Dafür bezahlte der Kanton offenbar einen tiefen zweistelligen Millionenbetrag. Ein zweiter Sonderflug ist für kommende Woche vorgesehen. Der frühere deutsche Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Blüm galt in Deutschland als einer der bekanntesten Minister. 16 Jahre lang begleitete er Bundeskanzler Helmut Kohl während dessen gesamten Regierungszeit von 1982 bis 1998. Seine nachhaltigste Leistung war wohl die Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995. Die israelische Regierung plant offenbar weite Teile des Westjordanlands zu annektieren. Gemäß der Koalitionsvereinbarung von Premierminister Benjamin Netanyahu soll die Annektierung bereits am 1. Juli starten. Offenbar will Netanyahu die Annektierung durchführen, solange die pro-israelische US-Regierung von Präsident Donald Trump noch im Amt ist. Mittlerweile haben sich auch die Europäische Union und die Vereinten Nationen zu Wort gemeldet. Sie warnten Israel eindringlich vor einem derartigen Schritt. Dieser würde einen ernsthaften Verstoß gegen internationales Recht bedeuten, teilte die EU-Ratskommission mit. Die EU werde die Situation weiterhin beobachten und entsprechende Konsequenzen ergreifen. Und damit noch zum Wetter. Morgen Samstag ist es zunächst noch recht freundlich in den Bergen, muss am Nachmittag jedoch stellenweise mit Regen gerechnet werden. Am Sonntag erwartet uns dann ein Mix aus Sonne und Wolken sowie kleinere Schauer bei etwas kühleren Temperaturen von rund 19 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bayer mit Monsanto, Syngenta, Corteva und BASF. Über 70% des weltweiten Saatgut- und Pestizidmarkts werden aktuell von diesen vier Unternehmen kontrolliert. Wegen ihren Geschäftstätigkeiten stehen die Agrochemiekonzerne immer wieder in der Kritik. Die Rede ist von hochgiftigen Herbiziden, zerstörter Biodiversität und von patentiertem Saatgut. Morgen Samstag findet deswegen der sogenannte March Against Bayer und Syngenta statt. Dieses Jahr bereits zum 6. Mal, offensichtlich aber unter anderen Bedingungen. Kathrin Hess hat bei Zoe Roth vom Basler Organisationskomitee nachgefragt, wie die Demonstration denn heuer über die Bühne gehen werde.
Demonstrieren auf der Straße ist nicht möglich, aber demonstrieren im Netz ist möglich. Und getreu dem, was uns auch auf der Straße motiviert, durch Basel vor den Hauptsitz von Syngenta zu laufen, gehen wir auch im Internet dahin, wo die Konzerne ihre Plattformen nutzen, auf allen Kanälen, wo sie ihr Modell einer profitstrebenden industriellen Landwirtschaft promoten, da halten wir dagegen.
Wenn es um Kritik an Agrochemiekonzerne geht, dann werden häufig eigentlich drei Problemfelder angesprochen, die natürlich auch irgendwie zusammenhängen. Es geht um gentechnisch verändertes Saatgut einerseits, dann aber auch um die Gefahr durch hochgiftige Pestizide und um das umstrittene Geschäftsmodell, Patente auf Saatgut zu erwerben. Können Sie uns kurz einen Überblick geben, warum Sie diese Machenschaften der Agromultis so problematisch finden?
Die Problematik hat unheimlich viele Aspekte. Einen, den mir persönlich sehr stark am Herzen liegt, das ist, dass es Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt in Abhängigkeiten bringt. Es wird Saatgut verkauft, welches nicht dazu geeignet ist, aus den gewonnenen Ernten wieder Saatgut zu generieren. Und deshalb die Bauern jedes Jahr von neuem davon abhängig sind, das Saatgut von diesen Großkonzernen zu kaufen. Es ist auch zusammen mit den eingesetzten Pestiziden eigentlich ein Totalschlag gegen jegliche Biodiversität auf Feldern. Und es ist auch nicht gesichert, dass das gentechnisch manipulierte Saatgut sich nicht in der Natur weiterverbreiten kann und noch gänzlich unvorhersehbare Folgen in den teilweise sehr sensiblen Ökosystemen haben wird.
Und was ist denn die Problematik, wenn wir von Patenten sprechen, jetzt im Zusammenhang mit Agrochemiekonzernen?
Wie kann es sein, dass ein Großkonzern Eigentum erwirtschaftet an einem Grundnahrungsmittel, von dem Menschen abhängen, um davon zu überleben? Wie kann es sein, dass dieser Konzern damit sich selbst die Macht gibt, ein agroökologisches System vorzugeben, das viel Profit und viel Zerstörung mit sich bringt, aber sicher nicht krisenresilient und sicher nicht für ein gutes Leben für alle sorgen kann?
Sprechen wir doch noch einmal ein bisschen konkreter über diese hochindustrialisierte Landwirtschaft. Diese hochindustrialisierte Landwirtschaft ist zentral im Geschäftsmodell von Agrochemiekonzernen, also eben zum Beispiel von Monsanto, welches von Bayer übernommen wurde, oder auch vom Basler Konzern Syngenta. Welche Nachteile bringt denn diese hochindustrialisierte Landwirtschaft mit sich für die ganze Welt, für unseren Planeten?
Unglaublich viele. Sie braucht eigentlich mehr Fläche, als wir zur Verfügung haben, um so zu funktionieren, um viele Menschen zu ernähren zu können. Ganz im Gegenteil zu kleinbäuerlicher, solidarischer, dezentralisierter Landschaft. Sie zerstört die natürlichen Ressourcen vielerlei Art, sei es, indem sie mit Überbewirtschaftung auf Feldern dazu führt, dass diese nicht nachhaltig und für längere Zeit bewirtschaftet werden können, oder mit Abholzung, Trockenlegung von Mooren und so weiter. Ihre Pestizide haben aber nicht nur Folge auf Tier und Natur, sondern auch auf die Menschen, die diese Pestizide einsetzen müssen. So geht ein UNO-Bericht davon aus, dass jährlich ungefähr 200.000 Menschen an den Folgen von Pestizidvergiftungen sterben, weil in gewissen Ländern, wo diese Pestizide eingesetzt werden, weder genügend Aufklärung noch genügend Schutzausrüstung zur Verfügung steht, noch gar nicht zu sprechen von den langfristigen Folgen von Pestiziden, wo eigentlich auch mittlerweile öffentlich sehr gut bekannt ist, dass diese Folgen wie Krebs oder andere chronische Krankheiten mit sich bringen können.
Sie haben vorhin von kleinbäuerlicher, solidarischer und dezentraler Landwirtschaft gesprochen. Könnte denn eine solche überhaupt noch die Menschheit ernähren?
Ja, es gibt einige Studien, die dieser Art von Landwirtschaft eigentlich die Zukunft versprechen, die wir bräuchten in einer Zeit von einer Klimakrise, die gerade unser Landwirtschaftssystem stark unter Druck setzt, wo wir eigentlich auf ein resilientes und anpassbares Landwirtschaftssystem setzen müssen, um die Welternährung sicherzustellen und nicht auf ein großes, welches eigentlich wenn genau betrachtet, auf sehr schmalen Pfeilern steht und sehr viel stärker betroffen ist von klimatischen Veränderungen und diese mit antreibt. Ein solidarisches, ökologisches Landwirtschaftsmodell geht von den Bäuerinnen und Bauern aus, setzt auf ökologische Anbaumethoden ohne Gentechnik, ohne Pestizide und trägt eigentlich seinen Teil zur Biodiversität bei, anstatt diese stark unter Druck zu setzen und bis hin zur Ausrottung zu treiben.
Der March Against Bayer und Syngenta findet heuer zum 6. Mal statt. Haben Sie in diesem Jahr auch besondere Forderungen an diese Agrochemiekonzerne?
Was wir dieses Jahr erneut in den Fokus setzen wollten, ist in die Forderungen, die rund um den March vor 2 Jahren in einer Petition an die Basler Regierung gestellt wurden, die unter anderem eine Wiedergutmachung an die Opfer von Pestizidvergiftungen fordert und die auch an der Universität Basel ein agrarökologisches Institut fordert, um eben genau diese Alternativen den Menschen zugänglich machen können. Diese Forderungen stehen uns auch dieses Jahr sehr stark im Zentrum, weil wir mit ihnen auch schon einige Erfolge feiern konnten. Die Petition wurde nach 2-maliger Beredung im Großen Rat in Basel erneut an die Regierung überwiesen und wir wollen jetzt eigentlich Taten sehen, dass dazu auch was passieren wird.
Wir haben jetzt über Forderungen an die Politik gesprochen oder auch über Forderungen an die Konzerne selbst. Haben Sie vom March Against Bayer und Syngenta aber auch Forderungen an die Zivilgesellschaft?
Ja, wir brauchen sie. Sie sollen am March Against Bayer und Syngenta teilnehmen, auch wenn er dieses Jahr nicht auf der Straße stattfinden wird. Es braucht die Power von den Demonstrierenden auf der Straße auch dieses Jahr im Netz. Es ist für uns ein Experiment und wir freuen uns auf alle, die sich hier einbringen und sich engagieren. Denn wir sehen in diesem System, das unsere Lebensgrundlage gefährdet, das die natürlichen Ressourcen des Planeten gefährdet, das Menschenrechte verletzt, so die Forderung Widerstand ist Pflicht. Und wir freuen uns über jede und jeden, die sich am March und auch darüber hinaus für eine faire und ökologische Landwirtschaft engagiert.
Das sagt Zoe Roth vom March Against Bayer und Syngenta. Infos zur Demo gibt's online auf der Webseite marchagainstsyngenta.ch. Gleich werfen wir hier bei uns im Rabe Info einen Blick nach Mexiko. Ein Land, das rein gar nicht vorbereitet war auf eine Pandemie. Aus Mexiko stammt auch die Musikgruppe Café Tacuba. In ihren Songs mixen sie Einflüsse aus Hip-Hop, Ska und elektronischer Musik. Was dabei entsteht, klingt dann in etwa so.
Yo dije que no. Ella dijo sí. Yo dije que sí. Ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió. La muerte dijo sí,
la muerte dijo sí.
Yo digo que no.
Rabe Info.
Wenn ich nicht arbeiten gehe, wovon soll ich dann leben? Die Corona-Pandemie ist längst in Lateinamerika angekommen, auch in Mexiko. Infektionsherd Nummer 1 scheint das US-amerikanische Skiparadies Whale zu sein, wo auch in diesem Jahr Mexikos Wirtschaftselite dem Après-Ski frönte. Seitdem breitet sich Corona in Mexiko immer schneller aus. Doch neben den Superreichen leben große Teile der Bevölkerung in Armut. Das öffentliche Gesundheitssystem ist schlecht und kaum auf eine Epidemie vorbereitet. Ein Arbeitslosengeld gibt es nicht. Wie will ein Land wie Mexiko die Bevölkerung unter diesen Bedingungen vor Corona schützen? Radio Onda ist dieser Frage nachgegangen.
Ich fahre mit dem Taxi die Calzada de Tlalpan in Richtung Süden. Die Stadtautobahn mit 5 Spuren in jeder Richtung und einer Metrolinie in der Mitte ist sonst zu dieser Zeit gerammelt voll. Heute herrscht kaum Verkehr. In der Metro gibt es sogar Sitzplätze und in den Peseros, den sonst übervollen Stadtbussen, fährt gerade mal eine Handvoll Personen mit. Die Luft ist dagegen ungewöhnlich sauber. Über der Stadt lärmen kaum noch Flugzeuge. Corona hat längst auch Mexiko-Stadt im Griff. Dagegen dröhnen die Sirenen der Rettungswagen in diesen Tagen rund um die Uhr durch die Stadt. In Mexiko sind nicht nur ältere Personen besonders gefährdet, an Covid-19 zu erkranken. Ein Großteil der Bevölkerung ist Risikogruppe, wie Hugo López-Gatell, Mexikos oberster Epidemiologe, recht offen beschreibt.
Tenemos una población con una salud crónicamente deteriorada.
Wir haben eine Bevölkerung mit einer chronisch angegriffenen Gesundheit. Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, Herzprobleme. Diese Probleme haben viel damit zu tun, dass viel zu viele industrialisierte und künstliche Lebensmittel angeboten werden. Mit zu viel Salz, Fett, Zucker und Kalorien. Und nun trifft eine durch schlechte Ernährung geschwächte Bevölkerung auf die Corona-Epidemie.
Der Epidemiologe ist spät zu großer Form aufgelaufen. Noch Mitte März durfte in Mexiko-Stadt ein Open-Air-Festival mit Zehntausenden Besuchern stattfinden, obwohl Corona auch in Mexiko längst nachweislich angekommen war. In vielen Ländern der Welt herrschte zu diesem Zeitpunkt bereits Social Distancing oder sogar Ausgangssperren. Seit Anfang April hat auch Mexikos Regierung den Ernst der Lage erkannt, rät dazu, Abstand zu halten und wenn möglich zu Hause zu bleiben. Doch dieser Richtungswechsel komme zu spät, finden viele, wie zum Beispiel diese Krankenschwester per Twitter.
Alfin, López-Gatell.
Endlich akzeptiert López-Gatell, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen. Das hätte er mal schon vor 2 Wochen sagen sollen. Die Leute rennen immer noch draußen rum, unterhalten sich, als sei nichts gewesen. Und wir in den Krankenhäusern müssen schauen, dass unsere Schutzkleidung reicht und wir permanent Nachschub haben. Helft uns bitte, sagt allen Bescheid, dass sie zu Hause bleiben, dass sie bitte nicht rausgehen.
Corona trifft in Mexiko auf ein kaputtgespartes staatliches Gesundheitssystem. Es fehlt an Schutzkleidung, Medikamenten, Personal, Geräten und Intensivbetten. Mexiko gibt nur 5% seines Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aus, sogar noch deutlich weniger als zum Beispiel Brasilien oder Chile. Daneben existiert ein überteuertes privates Gesundheitssystem für die Mittel- und Oberschicht. Dieses immerhin öffnet nun endlich die Notaufnahmen auch für wirtschaftlich schlechter Betuchte. Und am 8. April hat Mexiko endlich eine Flugzeugladung Masken, Handschuhe und sonstige Schutzkleidung gegen Corona aus China erhalten. Weitere sollen folgen.
Ahora, este no es el único vuelo. Se ha establecido un puente aéreo entre México y China.
Doch auch nach dem Richtungswechsel macht die Regierung unter Präsident López Obrador in der Krise keine gute Figur. Einerseits gilt für den gesamten Monat April landesweit der Gesundheitsnotstand und alle nicht wesentlichen Wirtschaftsaktivitäten sind suspendiert. Für Mexiko-Stadt und andere schwer betroffene Regionen Mexikos ist das Confinamiento gerade bis Ende Mai verlängert worden. Aber staatliche Hilfsprogramme fast Fehlanzeige. Denn, so der Präsident,
estamos haciendo
wir tun das Unmögliche, um keine weiteren Schulden zu machen und die Steuern nicht zu erhöhen. Unsere staatliche Sparpolitik wird noch mit mehr Nachdruck verfolgt als sonst. Wir greifen auf Sonderfonds zurück. Wir kappen die Gehälter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und wir streichen das Weihnachtsgeld für Spitzenbeamte.
Zweifel sind angebracht, ob die Strategie bei offiziell gut 6.000 Infizierten und schon 500 Toten ausreicht. Stand 17.04. Es dürften, das räumt selbst Regierungsepidemiologe López-Gatell ein, bis zu 10-mal mehr sein, denn es wird viel zu wenig getestet. Andererseits, so mau die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona auch sind, einigen geht auch das schon viel zu weit. Dem Großunternehmer Ricardo Salinas Pliego und seinem Sprachrohr TV Azteca zum Beispiel, hier wird gewaltig Stimmung gegen López-Gatell gemacht.
Ya no haga caso a Hugo López-Gatell.
Pikant dabei, eigentlich sind der Unternehmer und AMLO Verbündete. Salinas Pliegos Firmenimperium zählt zu seiner Kundschaft vor allem ärmere Mexikaner, die Hauptwählergruppe AMLOs. Und nun sind die meisten kleinen Läden dicht, mit heftigen Einnahmeausfällen. Viele Firmen haben Personal entlassen, die Regierung geht offiziell vom Verlust von etwa 350.000 regulären Jobs aus. Aber allein in Mexiko-Stadt arbeiten 1,3 Millionen Menschen informell. Auf dem Bau, als Taxifahrer, als Hausangestellte, Tamales-Verkäufer, Drehorgelspieler. Sie können es sich gar nicht leisten, zu Hause zu bleiben. Möglicher Tod durch Covid-19 oder sicherer Tod durch Verhungern, so lautet ihre makabre Gleichung. Und so sind immer noch tausende Menschen täglich unterwegs, um zu arbeiten, wie dieser Straßenverkäufer in der Metro.
Ich lebe von Tag zu Tag. Gestern habe ich alles, was ich verdient habe, für Essen ausgegeben. Wenn ich nicht arbeiten gehe, wovon soll ich dann leben?
Auf den Tianguis, den Wochenmärkten der Stadt, ist seit einigen Wochen erheblich weniger los oder sie sind ganz geschlossen. In Coyoacán, im Süden, wo ich wohne, scheint meine Avocado-Verkäuferin zwar so vergnügt wie immer, trägt aber mittlerweile auch Maske und Einmalhandschuhe.
Viele Bezirke haben die Wochenmärkte verboten. Das ist hart. Aber auch hier mache ich viel weniger Umsatz als vorher. Viele Kunden und Kundinnen haben Angst und gehen nicht mehr vor die Haustür.
Auf dem Rückweg nach Hause komme ich an einer Baustelle vorbei, wo ein Einfamilienhaus entstehen soll. Zwei Dutzend Bauarbeiter schuften dort wie eh und je und halten sich bei Laune. Es geht halt nicht anders.
Das war ein Bericht von Markus Plate vom lateinamerikanischen Nachrichtenpool.
Rabe Info Radioblog.
Redewendungen können manchmal ganz schön tierisch sein, vor allem wenn es dabei um Emotionen geht. So läuft uns manchmal eine Laus über die Leber oder uns laust der Affe. Damit kommen wir ja noch einigermaßen zurecht, doch wie fühlt es sich wohl an, wenn einem ein trauriger Käfer ins Herz kriecht? Das beschreibt die Künstlerin Miriam Eila Zürcher im heutigen Radioblog mit dem Titel Herzkäfer.
Mir ist ein trauriger Käfer ins Herz gekrochen. Da lebt er nun. Da macht er sein Nestlein. Da ist sein Haus. Sein Panzer schimmert grün im Sonnenlicht. Und er hat lange Fühler. Mit denen fühlt er in die Welt hinaus. Käfer, Käfer, warum so traurig? Warum so betrübt? Siehst du nicht die Sonne, die dein Panzer wärmt? Fühlst du nicht die Wärme? Der Käfer schweigt. Er liegt in seinem Bettchen, die wollige Decke hochgezogen, so dass nur seine Fühler herausschauen. Ganz langsam bewegt er sie. Sein Panzer mir zugedreht, starrt er an die Wand und schweigt. Ich sehe mich in seinem Zuhause um. Eine kleine Lampe hängt von der Decke. Im schummrigen Licht stehen ein Tischchen und ein Stühlchen. Es ist wohlig warm. Ein flauschiger Teppich liegt vor seinem Bett. So flauschig, ich möchte darin versinken. Ein schönes Nest hast du hier, Käfer, sage ich. Ich weiß, kommt es tief unter der Decke hervor. Ich weiß, schluchzt es ein weiteres Mal. So weich und flauschig, alles ist so wohlig. Die Decke ist so weich, der Teppich so flauschig. Ich möchte darin versinken. Es raschelt im Bett. Die Decke bewegt sich. Zwei dunkle Kulleraugen schauen mich an. Aber Käfer, Käfer, warum bist du so traurig? Er zuckt mit seinen 6 Schultern. Dann schüttelt ihn ein Heulen und Schluchzen. Die kleinen Beinchen zucken unter der Wolldecke. Dann ist es wieder still. Nur mein Herzschlag wummert durchs Gebälk. Der Käfer schaut mir tief in die Augen. Weißt du, seufzt er, manchmal ist alles so schwer. Manchmal mag ich gar nicht aus meinem Bett. Manchmal, da möchte ich versinken. Gestern habe ich mir einen wunderschönen Kaffee gebraut. Der hat so köstlich gerochen, so cremig und fein. Doch die Tasse ist mir aus meinen Händen gerutscht und da auf den Teppich. Wieder schüttelt ihn ein Schluchzen, ehe er weitererzählt. Da war ich so traurig, da musste ich weinen. Und wo ich schon am Weinen war, da wollte ich nicht mehr aufhören. Da habe ich geweint über das Schöne und Wundervolle und wie alles vergeht. Und über das Hässliche und Grässliche. Und alles, alles wurde so schwer. Und ich weiß, wenn alles so schwer ist, kann alles nur leichter werden. Doch das, das ist unvorstellbar. Der Käfer schweigt. Es ist wieder still. Nur mein Herzschlag wummert durchs Gebälk. Ich verstehe, sage ich. Manchmal, da bin ich auch traurig. Manchmal, da fühle ich mich ganz klein. So klein, ich möchte versinken. Manchmal, da zerfressen mich die Selbstzweifel. Bin nicht gut genug. Manchmal bin ich blind und taub. Da höre ich nicht die guten Zusprüche, sehe nicht die lieben Menschen um mich herum. Manchmal, da bin ich verloren, weiß nicht wohin. Manchmal, da habe ich Angst vor der Zukunft. Manchmal, da habe ich Angst, mich nicht mehr zu mögen. Manchmal mag ich mich nicht. Manchmal bin ich wütend auf mich. Manchmal, da ist die Wut so groß, sie wird so eine Traurigkeit, die alles verschwimmen lässt. Manchmal, da schaue ich in die Welt hinaus und werde traurig und wütend. Und die Ohnmacht, die macht mich fertig. Manchmal schäme ich mich meiner Probleme. Manchmal, da wache ich auf und weine. Mir ist ein trauriger Käfer ins Herz gekrochen. Da lebt er nun. Ich verstehe, sagt der Käfer.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Freitag, dem 24. April. Das nächste aktuelle Info gibt es dann am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über die starke Zunahme an Kriegsmaterialexporten aus der Schweiz im ersten Quartal dieses Jahres. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Katharin Hiss, Radio Onda und Mirjam Eila-Zürcher. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info am Montag wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.